Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist die Hebamme Miriam Jakel, die uns sowohl von der Hausgeburt ihres Sohnes erzählt, als auch von der kleinen Geburt, die sie bereits im Hebammenstudium hatte. Und dieser Schwangerschaftsverlust und die kleine Geburt haben Miriam dazu motiviert, als Hebamme für Frauen mit Sternenkindern einzustehen. Und mittlerweile ist sie die Vorsitzende vom österreichischen Verein Nabi Nadi, der kostenlose Hebammenleistungen anbietet für Frauen, deren Geburten, deren Sternenkinder noch nicht die Kriterien erfüllen für die Hebammenkassenleistung. Wenn ein Kind ohne Lebenszeichen geboren wird und unter 500 Gramm wiegt, dann bekommt die Mutter in Österreich keine Hebamme von der Krankenkasse bezahlt. Und genau da kommt dann der Verein Nabi Nadi ins Spiel, wo Miriam und ihre Kolleginnen diese Frauen kostenlos betreuen. Ein wirklich tolles Angebot und ich lasse jetzt Miriam einfach selber von ihren Geburten und ihrer Arbeit und ihrem Verein erzählen. Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maillard. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen, Miriam. Schön, dass du uns heute von der Geburt deines Sohnes erzählst.
Hallo Thea, danke dir für die Einladung.
Ja, wir haben schon sehr lange drüber gesprochen und immer wieder verschieben müssen und heute ist es endlich soweit. Ich freue mich sehr. Für diejenigen, die dich nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du und wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ja, hallo, ich bin Miriam. Ich bin jetzt 27 Jahre alt geworden und wohne in Schwechat und bin da Hebamme und begleite auch Hausgeburten und mache Vor- und Nachsorge und bin in einigen Vereinen für Sterneneltern tätig. Und genau, meine Familienkonstellation ist gerade so, dass wir in Schwechat in einer Wohnung wohnen, mein Mann, mein Sohn und ich. Und ich habe ein Baby an der Hand und eins in den Sternen.
Ja, bevor wir über deine Schwangerschaften sprechen, möchte ich von dir gerne wissen, was weißt du über deine eigene Geburt? Wie bist du in dieses Leben geboren worden?
Sehr schwierig. Sage ich jetzt einmal, ich kenne meine Geschichte sehr gut. Ich habe auch viele Fortbildungen jetzt schon dazu gemacht und viel aufgearbeitet. Ich war ein Notkaiserschnitt, nachdem meine Mama wirklich ich bin am 19. Juni geboren worden und meine Mama hatte wirklich regelmäßige muttermundswirksame Wehen ab der 16. Juni, aber die haben dann wieder gestoppt, wie sie eine PDA bekommen hat. Und dann wurde es wieder intensiver, aber der Kreislauf war voll und ich war eine reine Gesichtslage, also eine vollständige Gesichtslage, was man aber nicht entdeckt hat. Man hat immer meiner Mama gesagt, ich bin klatschig und man hat danach auch die Handabdrücke und Fingerabdrücke von den Ärzten und Hebammen gesehen, die mich untersucht haben. Und ich bin dann mit so langen Haaren auf die Welt gekommen, also ich war eindeutig nicht klatschig. Aber ich war dann ein Notkaiserschnitt schlussendlich, nachdem meine Mama 42 Grad Fieber bekommen hat.
Ja. Okay. Wusstest du also, deine Geburtsgeschichte schon viel, bevor du selber auch Hebamme geworden bist und bevor du selber Mutter geworden bist?
Ja, weil meine Mama, glaube ich, noch immer schwer zu kämpfen hat mit der Geburt. Und mein Papa sie ihr jeden Tag erzählen musste, bis ich, glaube ich, 6 Jahre alt war. Also, genau, ich habe das immer wieder mitbekommen, wie meine Geburt war und dass das halt nicht sehr einfach war und auch, dass ich danach im Inkubator war und auf der NIO eigentlich war und mein Papa mich dann rausgeholt hat. Das war alles mir schon bewusst, das wusste ich auch. Es hat mir nicht so viele, also jetzt halt, wo ich mich mehr damit mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich mich mehr damit beschäftigt. Davor war es für mich einfach klar so, war schwierig. Genau.
Ja. Und wann kam bei dir der Wunsch auf, Hebamme zu werden? Weil du hast das Studium ja auch sehr jung begonnen.
Ich war nicht sehr gut in der Schule, muss man so sagen. Und es kam dann der Umbruch zwischen, du musst dich entscheiden, gehst du weiter ins Gymnasium, machst du die Matura und entscheidest dann, was du machst, oder gehst du und machst deine Lehre. Und ich habe dann mich mit meiner Oma unterhalten, und meine Oma wollte ihr Leben lang Krankenschwester eigentlich werden und wollte mir diesen Beruf geschmackig machen. Und hat immer wieder gesagt, so ja, ob ich nicht Krankenschwester werden mag. Und ich habe gesagt, nein, ich bin nicht mich um kranke Leute kümmern müssen. Das ist nicht so meins. Und dann habe ich ganz lange überlegt mit meiner Oma, was ich machen könnte, auch wenn ich nicht so war. Meine Oma war noch der Überzeugung, dass Hebamme eine Lehre ist und dass ich da halt sozusagen die Schule da beenden kann und dann halt eben in die Hebammenschule gehen kann, und wollte es mir deshalb, glaube ich, urunterreden. Und ich war dann so, ja, ich schaue mir das mal an, aber es klingt sehr spannend, weil mich am Schwangere und Babys so interessiert. Und dann war ich mit 13 fest beschlossen dann, dass ich Hebamme werde. Und ich glaube, es waren dann alle ein bisschen schockiert, wie ich gesagt habe, so ja, das ist ein schönes Studium und es werden halt nur sehr wenige genommen. Und dann habe ich eigentlich nur noch darauf hingearbeitet. Ich habe dann auch mit 16 zwei Praktika gemacht, einmal im Krankenhaus und einmal bei beruflichen Hebammen. Und dann nach der Matura habe ich es so oft probiert, bis ich genommen worden bin.
Und wie oft war das?
Dreimal. Genau.
Dreimal,
also ich habe mich, genau, während der Matura, ich habe mit 17 maturiert dann und habe mich während der Matura schon beworben, und dann habe ich mich das Jahr drauf, also ich habe ein Jahr überbrückt, in dem ich Volksschullehramt studiert habe, das Jahr drauf wieder beworben, hat nicht geklappt, und dann noch einmal beworben und dann hat es geklappt.
Ja, ich muss hier nur kurz die Begriffe übersetzen für die Hörerinnen aus Deutschland. Matura ist das Abitur und Volksschule ist die Grundschule.
Genau.
Okay, und dann bist du beim dritten Mal genommen worden und hast dann das Studium zur Hebamme begonnen, und dann in dem Hebammenstudium bist du ja schwanger geworden.
Genau.
Diese erste Schwangerschaft von deinem Sternenkind, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Das war ein Spiralenbaby, also eine komplette Überraschung. Ich hatte da in dieser Zeit schon 4 Jahre die Spirale drinnen, und genau, und habe nicht damit gerechnet, jetzt noch schwanger zu werden, weil die meisten passieren ja eher am Anfang oder halt eben, da meine Spirale abgelaufen ist, man hätte 5 Jahre halten sollen. Und ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich dachte mir, es ist der Stress durch die Bachelorarbeit zum Schreiben und das Praktikum parallel und alles, was mir die Regel sozusagen entfernt. Und bin dann gegangen und habe mir einen Test gekauft, und der war dann positiv, und dann habe ich gewusst, oh, doch schwanger. Und ich war im 5. Semester, und es war klar, dass das Baby sonst kommen würde, genau 2 Wochen vor dem Bachelorabschluss. Also, ja, das wäre ein bisschen schwierig gewesen.
Ja, wie ging's dir damit in dem Moment, als du diesen Test in den Händen gehalten hast und dann auch alles ausgerechnet hast, was das dann heißen würde?
Ja, es war schon sehr, sehr, sehr schwierig für mich, einfach auch, weil ich wollte so gerne fertig werden mit allen anderen. Also das war so mein großes Ziel, weil ich eben in der Schule ja nicht so gut war und da nicht fertig geworden bin. Also ich habe Mathematik, die Matura nicht gleich geschafft auf Anhieb, und wollte dann gerne aber halt eben dieses Studium mit allen anderen fertig beenden. Und ich wusste so, okay, gut, jetzt mit diesen Kenntnissen, die ich gerade habe, ich bin gut. Ich kann das gut abschließen, und deshalb war ich dann so, okay, hey, ich mache noch alles, was ich schaffe. Also für mich war klar, ich behalte das Baby, weil wir haben es uns trotzdem gewünscht und alles, dass ich meine Mama werde. Und auch mein Mann war gleich so, ja, passt, wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber es war halt nicht das optimale Timing, sage ich jetzt einmal. Genau.
Wie ist eigentlich, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, wenn man mit so einer Spirale, die ja noch liegt und anscheinend noch gut liegt, ungeplant schwanger wird, wird dann zuallererst die Spirale gezogen, oder was macht man dann eigentlich auf jeden Fall?
Normalerweise, also man schaut sich natürlich an, manche lassen sich entfernen, manche behalten die Spirale einfach drinnen und kriegen dann halt einfach das Baby mit der Spirale. Bei meinem Fall war es dann so, dass die Ärzte vermutet haben, dass ich einen Uterus bicornis habe. Das bedeutet, das sind 2 Gebärmutterhälften, die nur beim Gebärmutterhals eigentlich verbunden sind und rechts sozusagen eine kleine Gebärmutter ist und links eine Gebärmutter ist. Und auf dem Ultraschallbild hat es wirklich so ausgesehen, als ob rechts das Baby wäre und links die Spirale. Und deshalb waren sie so, okay, das berührt sich nicht einmal miteinander. Die kommen niemals in Kontakt. Wahrscheinlich geht es dann nach der Geburt einfach die Spirale auch irgendwann ab mit der Blutung. Genau. Und deshalb war da klar, da machen wir nichts, aber ich habe von Anfang an Blutungen gehabt, starke Blutungen, genau. Und deshalb mit einem Bikornis hätte man eigentlich auch eine Risikoschwangerschaft und so. Und da hat schon der Arzt zu mir gesagt, so, ich muss schauen, ob ich überhaupt die Praktika weitermachen kann oder ob ich das vorzeitig beenden muss, sozusagen. Die Praktika. Ja.
Okay. Und diese Blutungen, haben die dich sehr beunruhigt oder dachtest du, okay, es kann auch mal passieren? Also mit deinem zu dem Zeit Hebammen-Studierenden-Wissen?
Ja. Teils, teils. Die ersten Blutungen haben mich schon sehr stark verunsichert. Ich bin dann auch gleich wieder zum Arzt hin. Und der hat halt gesagt, so ja, also ich könnte jetzt Betrura halten, damit ich die besten Ausgangschancen habe. Und ich habe ihn dann gefragt, so, ob es wirklich wissenschaftlich bewiesen ist, dass wenn ich jetzt Betrura habe, mache, weil ich war ja mitten im Praktikum drinnen, dass ich halt bessere Chancen habe, das Baby zu bekommen. Und er meinte so, nein, es gibt keiner Beweise halt eben, dass die Bettruhe jetzt was bringen wird, sondern ich könnte auch normal weitermachen und schauen halt, wie es dann ist. Und für mich war dann klar, okay, gut, damit ich irgendwie das alles unter einem Hut kriege, weil ich kann nicht mit Neugeborenen dann die ganzen Praktika abschließen. Ich musste irgendwie noch auf die Geburtenzahlen kommen, damit ich da irgendwie argumentieren kann, dass ich dann vielleicht zu einer freiberuflichen Hebamme gehe oder so, wenn dann das Baby da ist, damit ich irgendwie schauen kann, dass ich mit dem Studium mitkomme. War für mich klar, es kann nicht passieren. Ich muss das durchziehen noch. Und genau, das habe ich dann auch so gemacht. Ja. Genau. Und das hat dann, wie es stärker geworden ist, war mir schon klar, dass da etwas nicht stimmt. Genau.
Okay. Und wann hat das dann bestätigt?
Ja, ich bin dann zur normalen Routineuntersuchung. Also es war einen Tag dann wirklich sehr, sehr starke Blutungen. Und am nächsten Tag hätte ich sowieso Gyn-Check-up gehabt für den Mutter-Kind-Pass. Und meine Mama war dann schon so, ja, willst heute gleich reinfahren ins Spital? Und ich war dann aber schon so, okay, ja, ein Arzt hat schon gesagt, so halt eben, es kann jetzt alles sein. Und ich war so, nein, ich will eigentlich noch nicht reinfahren. Und ins Spital vor allem nicht. Ich warte noch auf den nächsten Tag auf den Gyn-Check-up und habe dann am Abend Herztöne gehört und habe die auch gefunden mit dem Doppton und habe die aufgenommen und war so, okay, gut, hey, ist alles gut. Wahrscheinlich geht einfach, ich hatte ein Hämatom hinten und ich war so, okay, wahrscheinlich blutet gerade dieses Hämatom ab, weil kann ja auch manchmal stärkere Blutungen machen. Und dann am nächsten Tag war ich bei der Mutter-Kind-Pass-Untersuchung am Vormittag. Und da hat es dann keinen Herzschlag mehr gehabt. Genau, und das war dann halt schon ein Schock. Und es war Corona, das heißt, mein Mann durfte nicht da sein und durfte nicht mit mir warten. Und da war ich ganz alleine. Und da war es halt einfach urviel.
Ja, in der wievielten Woche warst du da?
Ja, rechnerisch war ich in der 11., Anfang 12. vielleicht. Aber das Baby war schon größer. Das heißt, es war wahrscheinlich schon weiter. Genau kann ich es nicht sagen, weil es war halt eben vom Ultraschall her, haben sie es geschätzt auf die 11., 12. Woche.
Ja, und weil du die Spirale hattest, hattest du keinen rein natürlichen Zyklus und mit dem Stress vom Studium weißt du einfach nicht genau, wann es.
Ich hatte schon einen natürlichen Zyklus, aber durch den Stress halt eben unregelmäßiger.
Genau. Ja.
Ja.
Ja, das tut mir leid, dass du dann da ganz alleine saßt, ohne deinen Mann.
Das ist so viel.
Ja, wie ging es dann weiter? Wusstest du, wie du diese Schwangerschaft zu Ende führen möchtest? Ich meine, du kanntest wahrscheinlich alle deine Optionen schon, aber was hat auch der Arzt dir geraten in dem Moment?
Meine Ärztin war so, ihr Ultraschallgerät ist nicht top und ich soll lieber nochmal ins Spital fahren und es wirklich bestätigen lassen, weil ich ja gestern Abend noch Herztöne gehört habe. Und dann sind wir halt gleich ins Spital gefahren und ich wollte halt nicht in die nächste Klinik fahren, weil dort hatte ich gerade Praktikum, sondern ich wollte halt weiterfahren, weil dort wusste es ja noch keiner. Und dann bin ich weitergefahren in das übernächste Spital sozusagen. Und dort hatte ich dann einen sehr unfreundlichen Arzt. Und der hat dann nochmal festgestellt, dass das Baby halt keinen Herzschlag hat. Und genau, da war aber mein Mann dabei. Aber wir durften dann kein Ultraschallbild mitnehmen. Ich durfte es nur abfotografieren, weil der meinte, er braucht für die Doku. Und der ist mich dann auch ein bisschen angegangen und hat gemeint, ja, Sie sind ja Hebammenstudentin. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Was machen wir jetzt? Und es war total unangenehm, weil ich war so, ich bin jetzt gerade nicht in der Lage dazu, fachlich irgendwas abzurufen. Und ich habe dann, also er wollte mir dann gleich ein Anleitungsmittel geben und meinte eben, ich muss es gleich nehmen. Und ich habe ihm dann gesagt, ich nehme das nicht. Genau, und dann habe ich ihm gesagt, ich komme frühestens am Montag wieder. Da war es Freitag, glaube ich, oder Samstag. Und dann, genau, war das ein bisschen ein unfreundlicheres Gespräch und dann sind wir nach Hause gefahren. Und ich habe dann gewusst, okay, es wird sicher am Wochenende schon kommen. Also ich habe dann so starke Blutungen gehabt und immer wieder Schmerzen. Und mir war dann schon bewusst, okay, gut, es wird jetzt einfach das Wochenende so weit sein, dass ich halt eben das Baby bekommen werde. Und ich habe dann mit meinen Freundinnen, die zum Teil auch schon Flusserfahrungen gehabt haben, und meinen Hebammenkolleginnen herumgeschrieben, wie groß sie glauben, dass dieses Baby ist und dass ich das halt nicht weiß und dass ich auch kein Ultraschallbild jetzt mehr mitbekommen habe und so. Und wir haben dann alle gerätselt und keiner wusste eigentlich eine Antwort. Und meine Hebamme, die ich damals hatte, die ich angerufen habe und so, die hat sich da dann nicht zurückgemeldet, weil Wochenende war. Und somit hatte ich da auch keinen Input und wusste dann nicht, wie es weitergeht. Und dann war ich eigentlich ziemlich alleine und ziemlich mit mir beschäftigt und war halt, ich habe übers Handy halt eben mit zwei Freundinnen geschrieben. Eine eben, die Dula ist und jetzt Hebamme ist, die Andi. Und einmal mit einer anderen Hebammenkollegin, mit der ich dann noch fertig geworden bin. Und die haben mich da wirklich durchgetragen, aber es war halt keiner da. Und ich hatte dann 7 Stunden in der ersten Nacht Wehen und dann 7 Stunden in der zweiten Nacht Wehen. Und da kam dann zuerst die Spirale. Und da war ich dann super frustriert, dass die Spirale gekommen ist und dieses Kind noch nicht. Und dann, wie aber das Baby gekommen ist, war ich immer total erleichtert. Wirklich total erleichtert, dass ich das so geschafft habe. Oder irgendetwas, sage ich jetzt einmal. Und dass ich auch nicht nochmal ins Spital zu dem Arzt hin muss, um ehrlich zu sein. Das war auch.
Wo
Ja, ich
kam
habe
dieses Baby dann? Hast du es auf der Toilette bekommen
der
oder hast du es
Badewanne.
irgendwie aufgefangen und dir noch angeschaut?
Ja, in der Badewanne. Ich hatte irrsinnig Angst, aufs Klo zu gehen in der Zeit, weil ich halt eben nicht wollte, dass es am Klo kommt. Und deshalb, ich war die ganze Zeit immer nur in der Badewanne. Und ich habe es aufgefangen und wir haben es gleich in, also die Andi hat gesagt, die Andrea gesagt, ich soll es in eine Schüssel kaltes Wasser geben, halt eben und in den Kühlschrank stellen und wir schauen uns dann gemeinsam an. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ja, es sah aus wie ein riesiges Ei, sage ich jetzt einmal. Und ganz anders als den ganzen Koagel vorher. Ich glaube, ich habe schon eine Menge Blut verloren. Also, das muss ich schon ehrlich sagen. Ich glaube, das war echt nicht so ohne. Und die Schmerzen, also die Geburt war, kann ich jetzt schon mal sagen, wesentlich intensiver für mich, auch die Presswehen und alles, als dann mit meinem lebenden Sohn. Ich glaube einfach, weil es psychisch so hart war. Und ich hatte auch Presswehen beim Sternchen. Und zwar lange, viele Presswehen. Und eben, also war alles geschwollen und mein Beckenboden war auch kaputt, um ehrlich zu sein. Also das war schon heftig. Und genau, ich habe dann mit der Andrea haben wir dann gemeinsam uns das Baby angeschaut und die Eihäute und die Plazenta und man hat alles gesehen und auch die Ohren und die Augen und die Nase und den Mund. Und das Einzige, was ich mir so denke, so im Nachhinein, es wäre wirklich schön gewesen, es wahrscheinlich nochmal ins Wasser zu geben, weil dann hätte es nochmal anders ausgesehen. Aber ansonsten, es war voll das schöne Baby. Also ich war sehr stolz und sehr gerührt. Und mein Mann war auch zuerst so, er will es nicht anschauen, er will es nicht sehen. Und dann aber, wie es dann soweit war, hat er ihn sogar gehalten und alles. Also es war wirklich ein schöner Abschied. Genau.
Und habt ihr das Baby dann beerdigt?
Wir haben es vergraben, genau.
Und vielleicht ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, dann gleich über deinen Verein zu sprechen, weil diese Erfahrung und ja auch dieses Alleinsein und wirklich keinerlei Unterstützung haben, hat dich ja auch dazu bewegt, anderen betroffenen Frauen zu helfen.
Genau. Also es war dann, die ganze Geschichte ist einfach so, ich glaube wirklich, dass es sein hat müssen, weil ich war eben im 5. Semester im Studium und bin dann gleich 3 Tage später war ich wieder im Kreißsaal. War blass. Wirklich blass. Ich habe wirklich schlecht ausgeschaut. Sie haben mich sogar dort gefragt, ob ich irgendwas brauche, weil ich so schlecht ausgeschaut habe. Und ich wollte es halt niemandem sagen, damit ich hatte nur noch 4 Dienste oder so. Ich wollte es halt einfach durchdrücken, um ehrlich zu sein. Und weiß, dass das keine gute Idee war. Und ich habe das dann danach öffentlich gepostet auf Social Media. Und es hat eine Hebammenkollegin von mir gesehen, die damals einen Verein dann gegründet hat für Sterneneltern und die mir angeboten hat, dass ich in ihren Rückbildungskurs kommen darf für Sterneneltern. Und zwar nicht als Studentin, was für mich toll war, sondern echt als Mama. Und das war auch rührend, finde ich, und total schön. Und das war dann vom Verein Nabi Nadi von der Valeria. Und die hat mich dann volle nochmal aufgefangen und hat mir dann geholfen. Der Verein wurde dann eben neu gegründet, genau zu der Zeit, wo ich diesen Verlust hatte. Und die Valeria hat mich dann gefragt, kurz vor meinem Abschluss, habe ich dann sozusagen gesagt so, hey, liebes Universum, gebt mir ein Zeichen. Soll ich mich selbstständig machen oder soll ich ins Krankenhaus gehen? Und die Valeria hat mir oft dieses Bitten ans Universum hingeschrieben, lustigerweise, ob ich ihr aushelfen kann, wenn ich fertig bin mit dem Verein. Und weil sie gerade, ich glaube, sie ist dann auch gerade zu der Zeit schwanger gewesen mit ihrem Sohn. Und daraufhin habe ich dann sozusagen die Betreuungen von dem Verein übernommen, der mir so viel geholfen hat. Und habe dann die Frauen betreut und einer der ersten Familien, die ich da betreuen durfte, war dann die Richterin, mit der ich dann meinen zweiten Verein gegründet habe, und zwar Sternchen Mamas. Also ich habe jetzt einmal den Verein Nabi Nadi habe ich übernommen 2023 und bin da jetzt Obfrau. Da machen wir Hebammenbetreuung nach Verlusterfahrungen oder Pränataldiagnostik. Und dann habe ich eben noch Sternchen Mamas, den habe ich gegründet mit der Monika Romanjewitsch. Und da waren wir ganz viel bei Politikern und wurden auch im Nationalrat namentlich erwähnt, weil wir eben Verbesserungen wollten für Sterneneltern, und zwar gestaffelten Mutterschutz, der noch immer nicht durch ist, aber wo wir noch immer weitermachen. Und frühere Hebammenbetreuung, was durchgegangen ist, zwar nicht so früh, wie wir es uns gewünscht hätten, aber zumindest ein paar Wochen früher. Genau.
Kannst du die Wochenzahl nochmal sagen für Frauen
ja.
aus dem Bereich?
Der vollständige 18. Schwangerschaftswoche. Also es ist 17 plus 6 dann sozusagen, ob da kann eine Hebamme dann ganz betreuen. Bei unserem Verein, aber Nabi Nadi, betreuen wir schon früher alle Verlusterfahrungen. Also man kann sich jederzeit melden.
Okay, das tue ich natürlich dann auch in die Shownotes für alle in Österreich, die da interessiert und betroffen sind. Okay, also du hattest diesen Verlust, hast dein Studium abgeschlossen, bist in die Vereinsarbeit gegangen und dann hat sich dein zweites Kind auf den Weg gemacht. War das dann eine Überraschung wieder oder war das geplant?
Nein, es war eindeutig geplant. Also ich war dann schon 2 Jahre fertig selbstständige Hebamme. Und zuerst habe ich diese Bicornis-Beurteilung von meiner Gebärmutter irgendwie abdecken müssen. Und ich habe dann Frauenärztin gewechselt und war dann wirklich bei einer super lieben Spezialistin. Und die hat dann mir sofort die Überweisung geschrieben und gesagt, wenn ich jetzt wieder dann einen Kinderwunsch habe, sollten wir das vorher abklären lassen. Und ich war dann bei einem 3D-Ultraschall und der hat festgestellt, dass ich eine ganz normale Gebärmutter habe. Also war anscheinend eine Fehldiagnose, Gott sei Dank. Und damit war ich irrsinnig erleichtert, weil ich irrsinnig auf diesen Kinderwunsch vorbereitet war, schon mit dem Worst Case, dass eben dieser Bicornis noch immer da ist und sein Unfug treibt, sage ich jetzt einmal, weil manche Ärzte haben ihn gesehen, manche Ärzte nicht, manche Ärzte haben ihn dann wieder gesehen, manche nicht. War eine wilde Geschichte.
Kannst du denjenigen, die nicht genau wissen, welche Implikationen Bicornis für eine Schwangerschaft und eine Geburt hat, das kurz erklären?
Ja, also man hat ein höheres Risiko für Frühgeburten, Fehlgeburten und Beckenendlagen. Und wenn man einen Bicornis hat, je nachdem wie ausgeprägt er ist, wird man auch einen vorzeitigen Mutterschutz geschrieben und hat eine Risikoschwangerschaft. Genau, also es macht schon einen großen Unterschied, gerade wenn man eine Hausgeburt planen mag.
Genau, und halt die erhöhte Beckenendlage ist ja auch, weil die Kinder, weil der Uterus halt zweigeteilt ist, weniger Platz haben, sich zu drehen.
Ja.
Genau. Das heißt, zu dem Zeitpunkt wusstest du auch schon ganz gewiss, wenn du mal schwanger bist, möchtest du eine Hausgeburt haben.
Ja. Also ich war selber hausgeputzt, Hebamme. Für mich war das klar. Ich dachte mir auch so, okay, ich habe das vorher alleine geschafft, halt eben in der 11., 12., 13. Woche, keine Ahnung, wo ich da dann war. Und dass ich das unbedingt machen mag. Und ich bin dann, wir sind umgezogen. Also ich bin wir waren zuerst im Urlaub in Afrika, davon bin ich heimgekommen. Wir sind umgezogen und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, wir probieren es. Und ich war dann bei einer Hausgeburt zu Weihnachten, also am 23. und bin dann heimgefahren und hatte irgendwie so ein komisches Gefühl und dachte mir so, hey, vielleicht bin ich ja schon schwanger. Und das hat mich irgendwie nicht losgelassen, dieser Gedanke. Und ich habe dann wirklich zu Weihnachten habe ich dann bin ich während meine ganze Familie, also meine Schwiegerfamilie und meine Familie da war, bin ich nach dem Hausbesuch gleich abgeböscht ins Klo, habe dort auf einen Test gepinkelt und der war wieder ganz leicht. Aber wirklich ganz leicht, aber es war halt auch sehr früh positiv und ich war so, oh, ich hab's gewusst, voll toll, ich bin schwanger. Und dann habe ich meine Hebamme, die Andrea, angerufen und ich habe mir eigentlich mit der Andi was anderes ausgemacht. Ich habe mit ihr vorher über den Kinderwunsch gesprochen und ich habe ihr gesagt, wir starten erst im Jänner. Und dann war ich so, ja, Andi, wir haben doch früh gestartet, es hat gleich funktioniert und sie ist im August immer auf Urlaub. Und sie waren dann so, warum machst du das? Gleich da, weil ich bin ja dann auf Urlaub. Ich so, das wird sich schon ausgehen. Das wird sich schon ausgehen. War doch gute Dinge. Und genau. Und ja, mein Mann habe ich es dann auch gleich erzählt zu Weihnachten. Und sonst haben wir es aber zu Weihnachten mal niemandem erzählt, weil ich das auch erstmal sacken lassen wollte. Und dann am nächsten Tag habe ich nochmal getestet und dann war der Test negativ und dann war ich überhaupt so, oh je, habe ich zu voll was Falsches aufgerissen. Und dann aber ab 26. war er wieder positiv und dann ging es voll gut. Es war ein Auf und Ab der Gefühle am Anfang. Und für mich war dann auch ganz klar, dass ich gleich in Bindungsanalyse gehen werde. Also das wollte ich auch sofort machen, weil ich einfach gewusst habe, okay, das ist, also erstens mit meiner Geschichte von meiner Geburt und von den Geburten vor mir, also von meiner Mama, von meinem Opa und so weiter, die waren auch alle lageranomalienmäßig unterwegs. Und deshalb wusste ich so, das muss ich mal auf alle Fälle anschauen. Und dann eben mit der Geschichte vorher von dem Verlust von Ben wusste ich auch, das muss ich mir nochmal anschauen. Und ja, eben, ich war total unsicher und gleichzeitig auch total hyped. Also es war irgendwie so beides.
Ja.
Genau. Ja.
Kannst du auch noch mal ein paar Worte zur Bindungsanalyse sagen? Weil da hast du dich ja jetzt auch gerade ausbilden lassen. Ich finde ja immer den Begriff, ich finde irgendwie das Wort Analyse, das ist irgendwie so, ich finde,
Ich
dieser
kämpfe auch.
Begriff
Ja.
trifft nicht, was Bindungsanalyse
Was
macht.
es ist, gell? Ja. Ja, ich finde es auch eine schräge Aussage. Im Endeffekt ist es dafür da, dass Mama und Baby schon in der Zeit, in der man schwanger ist, engen, intensiven Kontakt miteinander hat und schaut, dass man in Verbindung treten kann und dass man in so eine Art Meditation fallen kann, die einem helfen soll, dann schon unter der Geburt und in der man auch das Kind psychisch darauf vorbereitet, dass dann diese Bauchzeit vorbei ist und dass ein neues Leben beginnt und halt eben wie was dann alles umgestellt werden muss im kindlichen System drinnen. Und man weiß von Forschungen eben, dass Hunde zum Beispiel über Bilder kommunizieren und Babys machen das auch im Bauch. Und halt diesen Bauch von außen streichen kriegen die Kinder nicht mit. Aber die intensiven Bilder, die wir ihnen senden, wenn es direkt an sie gerichtet ist, kriegen sie schon mit. Und das stärkt einfach die Bindungsanalyse.
Genau, und hattest du da schon jemanden, an den du dich wenden konntest? Also hattest du einfach durch deine Hebammenarbeit quasi schon die ganzen Anlaufstellen dir vorher überlegt, was du machen möchtest, wenn es dann soweit ist?
Um ehrlich zu sein, durch meine anderen Sterneneltern, die ich kannte, die haben mir da gleich einen Kontakt gesagt und ich war dann bei der Claudia Vers-Lewis in der Naja. Genau. Und war da super gut betreut.
Und wie ging's dir in diesem ersten Trimester? Hattest du irgendwelche Blutungen in dieser Schwangerschaft? Hattest du immer wieder Angst, dass vielleicht doch auch diese Schwangerschaft abgehen könnte?
Ja, also beides, schlimmerweise. hatte ich wirklich beides. Ich hatte in der 8. Woche eine Schmierblutung und habe dann auch gleich meine Kolleginnen im Krankenhaus angerufen und habe ihnen gesagt, halt eben, hey, halt, ich bin wieder schwanger und dass ich das jetzt habe und dass ich irrsinnig Schiss habe und ob sie halt eben, ob heute wer im Dienst ist, und der mich schauen könnte. Und bin dann auch gleich ins Krankenhaus gefahren und habe mir das anschauen lassen, weil ich so Panik hatte. Und da war aber alles gut, hat gut gepasst. Es war auch wirklich nur eine ganz minimale Schmierblutung, aber ich hatte halt wieder Angst, dass ich wieder ein Hämatom habe, wie bei der ersten Schwangerschaft. Und das hatte ich gar nicht, Gott sei Dank. Und sonst das erste Trimester ging eigentlich ganz gut, außer dass mir so unfassbar schlecht war und ich geschrieben habe, wirklich viel. Bis zur 25. Schwangerschaftswoche circa, trotz Medikamenten. Und es war Wurzel. Also wirklich, wirklich, wirklich furchtbar. Und ich glaube auch, dass es erst besser geworden ist dann mit dem Organscreening. Und dass es schon auch psychisch war mit dem Stress, den ich mir gemacht habe. Aber ich konnte nicht anders. Ich konnte es einfach nicht anders. Ja.
Du hattest erzählt, dass in der ersten Schwangerschaft du selber Herztöne gehört hast mit dem Doktor. Das ist ja immer so ein bisschen ein schwieriges Thema, glaube ich, für Hebammen oder auch Ärzte, dieses sich selber untersuchen und selber schallen oder selber Herztöne abhören. Hast du das dieses Mal auch wieder gemacht oder hat die Andrea dir gesagt, ich bin die Hebamme, du bist die Schwangere, ich mache das?
Ja, sie hat es mir schon gesagt. Aber ich habe ihr auch gesagt, ich kann nicht anders. Und ich war, ich muss ehrlich sagen, ich war dann von der 8. Woche bis zur 14. Schwangerschaftswoche waren wir in Amerika. Wir haben einen großen Roadtrip geplant gehabt. Und ich war da weg sozusagen und ich habe da schon mein Doktor mitgehabt und ich habe in der Zeit, wo da die Verlusterfahrung war, sehr viel Doktoren gehört und danach habe ich es gar nicht mehr gebraucht. Genau, also es war in dieser kurzen Zeit, wo ich so gewusst habe, so okay, jetzt könnte man es hören und da war der Verlust, da war ich auch gerade bei meiner Tante in Amerika und da ist es mir also wirklich eigentlich ganz okay gegangen und dann habe ich kurz danach, so in der 14., 13. Schwangerschaftswoche, habe ich eine Schwangerschaftsdermatose bekommen. Da habe ich auch ein bisschen Doptum gehört. Ja. Ich sage aber meinen Frauen auch immer, sie sollen es nicht machen. Aber gerade wenn man da sowas drinnen hat, sage ich auch immer so, ja, okay, gut, wenn man so eine Verlusterfahrung hatte oder so, oder wenn man da so unsicher ist, dann, wenn man es daheim hat, kann man eh nichts anderes machen. Weil man macht es dann ja eh. Auch wenn man es heimlich macht, ist es wurscht, ja.
Ja, ich erinnere mich, als ich in meiner zweiten Schwangerschaft war, da hatte ich ich glaube, die letzte Ultraschall, die man in der Schwangerschaft hat, und da war das Kind noch in, nee, den vorletzten, und da war das Kind noch in Beckenendlage, und dann war ich danach zu Weihnachten zu Hause, und dann habe ich, obwohl ich eigentlich selber auch immer ganz gut wusste, also der hat sich einmal viel gedreht, aber ich habe jeden Tag meiner Mama gesagt, die ja Hebamme ist, kannst du mal tasten, wo er ist? Weil
Ja.
ja, wenn man es zur Verfügung hat, dann nimmt man es einfach auch in Anspruch.
Volle, ja. Ja, das Beckenendlagenthema hatten wir auch. Also, mein Baby war auch, vor allem immer, wenn ich viel arbeiten war, immer in Beckenendlage. Und dann immer, wenn ich frei hatte oder wir auf Urlaub waren, wieder in Schädellage. Und deshalb war es dann auch richtig gut und richtig an der Zeit, wie dann der Mutterschutz gekommen ist. Damit hat er sich nämlich dann erst wieder nach unten gedreht.
Ja. Du hast ja schon gesagt, du hattest deine Hausgeburtshebamme, die Andrea, von Anfang an an deiner Seite. Hast du vielleicht auch mit deinem Mann noch irgendeinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht?
Ja, halt eben, der war auch mit bei der Bindungsanalyse, dann 1 Stunde, glaube ich, oder 2 Stunden. Und da hatten wir schon mal so ein Geburtsbriefing, sage ich jetzt einmal. Und dann habe ich noch einen Paargeburtsvorbereitungskurs gemacht bei einer anderen Hausgeburtshebamme, Kollegin von mir. Genau. Haben wir auch gemacht. Und voll. Ja, da ist ihm, glaube ich, erst wirklich ge bewusst geworden, was jetzt wirklich passiert. Und er hat während der Geburt von Ben eine sehr inaktive Rolle gehabt. Und ich habe ihm schon gesagt, wenn ich nochmal schwanger werde, dann hat er da schon eine sehr aktive Rolle. Und dass er dann gut drauf schauen muss, einfach, dass er gut bei mir bleibt. Genau.
Okay. Dann hattest du schon angesprochen, Andrea war im Geburtszeitraum auch noch im Urlaub, weil es August war, wie halt viele Hebammen mit Kindern im Sommer einfach im Urlaub sind. Wie war dieser Zeitraum vor der Geburt? Gab es einen Backup-Plan, wenn Andrea nicht da ist, oder warst du entspannt und dachtest, das wird alles, sie wird schon rechtzeitig wieder da sein?
Ich glaube, sie hatte schon eine Vertretung, aber ich weiß gar nicht mehr wen, für diese ersten 5 Tage, wo sie da im Urlaub war. Also, ich kann mich zumindest nicht mal mehr erinnern, wer da war. Für mich war so klar, das wird noch nicht sein. Und ich habe in der Zeit auch nämlich auf ihren Hund aufgepasst. Also in diesem urarg heißen Sommer war ihr kleiner Hund, das ist eine französische Bulldogge, eine alte Dame, war auch noch bei uns auf Urlaub. Also für mich war klar, so okay, gut, ich kann ihn noch nicht jetzt gebären. Es war urheiß, das war dieser Orga-Jahrhundert-Sommer da. Und wir hatten keine Klimaanlage, ich bin dort nur mit Ventilatoren gesessen und war eigentlich fertig. Ja, also ich kann mich auch nur daran erinnern, dass ich duschen gegangen bin in der Nacht und dass ich dann geweint habe und gesagt habe, so, ich hoffe wirklich, diese Hitze ist einfach bald vorbei. Ja, aber ansonsten ging es mir halt richtig gut in den letzten Schwangerschaftswochen, weil diese Übelkeit weg war. Das war halt der Vorteil. Also für mich war nichts so schlimm wie diese Übelkeit. Und ich war dann richtig froh, wie das weg war. Und erst dann konnte ich so richtig genießen.
Ja. Und wie war das für dich? Weil du hattest durch dein Hebammenstudium und durch die Praktika im Kreissaal, aber auch als Hausgeburtshebamme, ich sag, du hast einfach schon alles miterlebt, von Notsektio bis wunderschöner Hausgeburt in der Betreuung. Und dann war es quasi du warst an der Reihe. Ja. Hattest du für die Geburt irgendwie vielleicht Bilder im Kopf von Geburten, bei denen du warst, und das ist, oh, genau so hätte ich es gerne, oder das möchte ich auf jeden Fall vermeiden?
Ja, also ich habe eine sehr strikte Liste geschrieben mit meinem Mann gemeinsam, was passiert, in welchem Fall. Und ich war auch so und habe an meinem ganzen Geburtsteam gesagt, hey, wenn euch irgendetwas auffällt, ihr müsst es mir sagen und ich will sofort mitentscheiden können. Also auch wenn nur das kleinste bisschen ist, ich möchte es sofort wissen und halt eben selber die Entscheidungsmacht haben, was wir jetzt machen. Und ansonsten möchte ich halt schauen, dass ich in eine absolute Nicht-Hebammen-Welt komme. Weil das, glaube ich, ist eins der wichtigsten Dinge als Hebamme, dass du irgendwie dein Hebammenhirn ausschalten kannst. Und bei mir war es dann wirklich so, dass ich, also mein Geburtsteam hat dauernd gesagt, so, vielleicht wirst du das Baby auch ausspeiben, weil ich so viel vorgespielt habe. Und das war für mich die schlimmste Vorstellung überhaupt. Und ich war so, bitte, ich will jetzt schon wieder kotzen müssen, so viel. Und ich war dann so, okay, ich mache alles, dass das nicht passiert. Und mein Mann hat dann bei 40 Grad Suppe gekocht und mir immer Schluckerlwasser gegeben und so. Und ich hatte so einen grauslichen Elektrolytetrink und so, weil ich auch so einen niedrigen Blutdruck hatte. Aber die Andi hat mir das immer wieder reingepfercht und ich habe echt alles probiert, dass das nicht passiert. Und ich musste auch nur einmal kotzen, Gott sei Dank. Und ansonsten...
Zum Anfang der Geburt. Ja. Und wann fing die Geburt dann an? Wann wusstest du, okay, ist es soweit? Und wann hast du auch die Hebamme, also die Andrea, angerufen?
Ja. Ja, also ich hatte schon Wehen. Ich hatte mein Blessing-Wehen, mein letztes, am 4. September. Und da haben wir Yoga gemacht. Und eine Kollegin von mir hat auch Spaß gesagt, na, vielleicht tun wir jetzt dieses Baby raus mit dem Yoga. Und ich war so, hahaha. Und habe darauf aber wirklich Wehen bekommen. Und war dann so, ich habe das unterdrückt halt eben und habe es niemandem gesagt, weil ich war so, okay, das sind jetzt nur mal so Vorwehen, Senkwehen, was auch immer. Und die sind dann halt eben unregelmäßig geblieben und haben dann halt eben, sind immer wieder gekommen, wieder gegangen. Und ich war so, ah, okay, diesmal, ich glaube schon, dass ich da in der Latenzphase bin. Und ich habe dann Schmierblutungen wieder gehabt und war so, okay, sieht gut aus. Und habe dann den Schleimpropf auch verloren und war ich auch so, ah, super, voll gut. Und ich habe es da an die Marke updated, weil die Angie ist immer gerne eine, die möchte immer gerne Updates haben zur Geburt. Und habe ihr halt geschrieben, halt, was gerade Sache ist. Und ich habe mich dann den ganzen nächsten Tag abgelenkt. Also ich bin mit meiner Mama zum Pferd gefahren, ich war mit meiner Oma beim ÖMTC, ich habe alles gemacht, damit ich mich ablenke. Und mein Mann war in Tschechien auf einem Firmen-Event. und war schon ganz aufgeregt und war die ganze Zeit so, soll ich nicht lieber heimkommen? Ich so, nein, 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 das dauert noch, das dauert noch. Und dann habe ich wirklich ab Mitternacht vorher, ab 11, konnte ich dann nicht mehr schlafen durch die Wehen und war dann so, ah, okay, gut, jetzt nimmt's Fahrt an und habe mich dann in die Badewanne gekaut und dort bin ich immer wieder so weggedöst und dann irgendwann konnte ich dort nicht mehr dösen und dann habe ich mal ein bisschen die Wehen gestoppt und dann war ich so, ist schon ein bisschen regelmäßiger und dann habe ich meinen Mann aufgeweckt und war so, ich glaube, es geht langsam los und wir könnten mal eine Runde spazieren gehen und ich glaube, da war es so 3 Uhr in der Früh. Und dann sind wir eine Runde spazieren gegangen und da hat er dann währenddessen wen getrackt auch und er hat dann gesagt so, ja, er würde jetzt dann gerne die Andi anrufen, weil er fühlt sich jetzt dann sicher an, auch wenn sie dann kommt, weil es dann, glaube ich, eine Abstimmung war von alle 3 bis 4 Minuten und über eine Minute lang gedauert hat und wir halt eben schon lange unterwegs waren. Und dann ist die Andi um 4:30, glaube ich, haben wir sie angerufen und so um 5 oder so waren sie dann alle da. Also ich habe meine Geburtsfotografin auch angerufen und warte, ich kann sogar schauen, vielleicht habe ich es, nein, sie hat es mir nicht mit Uhrzeit geschickt. Und dann waren sie alle da und ich habe dann aber bemerkt, okay, wenn die alle da sind, dann gehen die Wehen aber wieder weg. Und auf den Grund hin habe ich dann gesagt, so, ich glaube, es wäre Zeit, dass ihr nochmal wart. Und halt nicht so weit weg, aber schon ein Stückchen weiter. Und die sind dann frühstücken gefahren und ich bin dann nochmal spazieren gegangen. Und mein Mann ist dann auch besser gegangen, weil er halt gewusst hat, die bleiben jetzt in der Nähe. Und die waren dann oben bei unserer, also in unserer Stadt gibt es ein Café, das hat ab 6 schon offen. Die waren dann dort frühstücken und sind dann erst wiedergekommen, glaube ich, um 7:30. Und da habe ich dann auch das, also bleiben müssen und mir ist echt schlecht gegangen. Und die Andi hat dann gemeint, ich soll eben nochmal schlafen gehen und ich war so, okay, gut. Weiß nicht, ob ich das jetzt noch schaffe. Und beim ersten Mal hat sie gesagt, so, ob sie untersuchen mag. Und ich habe gesagt, so, nein, ich will eigentlich nicht untersucht werden. Ich verpack das schon so. Und ich werde selber untersuchen. Und ich bin aber die ganze Zeit nicht hinkommen. Und das hat mich so gefrustet, so frustriert, dass ich mich nicht selbst untersuchen konnte, wie weit ich bin, dass ich dann doch gesagt habe, sie soll doch noch untersuchen. Und dann beim ersten Mal war ich 4 Zentimeter und beim zweiten Mal, wie sie mich untersucht hat, 6 Zentimeter. Und da ich 6 Zentimeter war, habe ich gesagt, sie soll nochmal fahren. Ich will nochmal für mich sein. Und sind dann eh in der Nähe geblieben. Ich glaube, meine Fotografin ist dann einkaufen gegangen und die Andi ist dann dabei zu einem Hausbesuch gefahren von einer Familie, die sie für mich vertreten hat, sozusagen. Das war ganz lustig. Und ich bin dann wehend gewesen und dann irgendwann, ich war dann die ganze Zeit in der Badewanne und für mich war nur die Badewanne toll. Und irgendwann habe ich dann endlich mich selbst untersuchen können und war dann so, ah, okay, ja, jetzt sind es dann schon 8-9 Zentimeter. Und dann hatte ich das Gefühl, die Blase springt. Und dann habe ich gesagt zu meinem Mann, er soll jetzt dann die Andi doch anrufen. Genau. Und dann ist die Andrea gekommen und hat dabei das Pool eingelassen und hat mich nochmal rausgeholt aus der Badewanne. Und dann war ich da auf dem Ball im Vierfüßler und sie hat mir das Tänzgerät probiert draufzugeben und ich war so, das ist nicht mehr gut. Das fühlt sich gar nicht gut an. Und habe gesagt, das muss gleich wieder weg und ich will eigentlich wirklich ins Pool. Und dann bin ich ziemlich geschwind eigentlich ins Pool rein. Und dann ist meine zweite Hebamme gekommen und eine Hebammenstudentin. Und genau, und wie die dann reingekommen sind, war es so, das ist nur noch ein Satz so, bist das du oder schiebt das Baby so? Und ich war so, na, ich bin's nicht. Also ich war so wirklich, ja, so urbach und weiß noch genau, wie ich das gesagt habe, so, ich bin's nicht. Und genau, eine Dreiviertelstunde später war dann mein Sohn da im Wasser. Also das ist dann doch recht zackig gegangen. Ich hatte gar kein Zeitgefühl, ich wusste gar nicht, wie spät es ist. Im Endeffekt war es dann echt, dass ich hatte von 11 an halt eben mehr regelmäßig gewesen und er war dann um 13.30 Uhr circa da. Genau.
Und wie war das? Du warst im Pool, in welcher Position?
Zuerst war ich ganz viel im Vierfüßler und dann aber habe ich mich so wie hingesetzt. Ja.
Okay, das heißt, konntest du ihn dann selber aus dem Wasser zu dir nehmen?
Ja, das war mir auch ganz wichtig. Ich wollte gerne haben, dass meine Hände die ersten sind, die ihn berühren. Und aus irgendeinem Grund war mir so wichtig, dass er Haare hat. Also ich wusste ja nicht, welches Geschlecht das ist. Und mir war eigentlich so wichtig, dass dieses Kind Haare hat. Das, ich weiß heute nicht, warum mir das so wichtig war, aber irgendwie für meinen Ansporn, für meinen Inneren wollte ich gerne ein Kind haben mit Haaren. Und dann bin ich da gesessen und ich dann so, egal, wer ihn als, also wer das Kind als erstes sieht, sie müssen mir sagen, ob es Haare hat oder nicht. Und ich habe es dann selber aber getastet und ich war dann so, es hat Haare. Und dann habe ich voll mitgeschoben. Und dann habe ich schlussendlich, habe ich ihn, also habe den Kopf geboren und dann habe ich ihn mir selber in meine Hände geschoben und habe ihn gleich zu mir raufgenommen. Also es war ich die Erste, die ihn berührt hat. Und dann habe ich ihn, wie ich rausgegangen bin aus dem Pool, nachdem ich auch selber die Plazenta habe ich auch selber entwickelt, das war auch super gut, habe ich ihn dann meinem Mann gegeben. Also es war echt voll, voll, voll schön.
Ja, und hast du gleich nachgeschaut, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, oder hast du es ertastet beim Rausheben?
Nein, ich hab's dann gesehen, sehr schnell beim Rausheben. Und es waren ja alle Teammädchen am Schluss. Also zuerst war es immer ambivalent. Und dann aber habe ich alle gefragt, so vor der Geburt, ich bin so, ja, was glaubt ihr? Ich glaube, es wird ein Bub. Und mein Mann und unsere, also die Andi und unsere zweite Hebamme und unsere Studentin waren so, und unsere Geburtsfotografin, nein, es wird ein Mädchen. Und die Andi hat auch dauernd sie gesagt beim Tasten und so. Und ich war so, nein, ich glaube, es ist ein Bub. Und dann, ich habe auch das Video noch und da hört man gleich so halt mich atmen und dann so, ich wusste es, du bist ein Junge. Und dann, ja, voll. So voll, voll gut, ja.
Schön. Du hast gesagt, du hast die Plazenta selber noch bekommen. Das war alles wunderbar. Hattest du Geburtsverletzungen?
Ich hatte eine, oder ich hatte zwei, ich glaube, zumindest auf einer Seite hatte ich eine Schürfung. Aber kein Dammriss.
Du hattest dann dieses ganze Team an Leuten, drei, also zwei voll ausgebildete Hebammen, eine Hebammenschülerin, die Fotografin, dein Mann. Wie war dann das erste Ankommen und wie war es dann auch, als alle nach Hause gegangen sind und ihr dann zu dritt wart?
Ja. Es war voll toll. Ich hätte gern noch mehr Leute. Muss ich ehrlich sagen. Jetzt im Nachhinein geht mir so, ja, ich wird voll wieder so machen. Und wird, ich habe dann, wir haben uns dann auf diese Couch hergelegt, genau wo ich sitze. Und ich habe ihn mir dann halt angeschaut und habe ihn dann eigentlich gleich selbst in den Brust angelegt. Muss ich auch ehrlich sagen. Der hat dann gleich gesagt. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne meine Mama anrufen. Und daraufhin haben wir dann mit meiner Mama gefacetimed. Und die hat es gar nicht glauben können, weil die war gerade in der Schule und die Direktorin. Und ich war so, oh, damit hat sie jetzt gar nicht gerechnet, weil ich jetzt niemandem gesagt hat, eben, dass ich schon voll erwähnt habe. Und dann habe ich meinen Papa angerufen per FaceTime und halt eben, mein Mann hat dann auch die Schwiegereltern angerufen. Und ich habe dann, ja, voll, also meine Freundinnen haben es schon ein bisschen geahnt, weil ich halt ihnen nicht geantwortet habe und sie dann waren so, okay, könnte was sein. Und denen habe ich dann später dann auch geschrieben. Also ich war eigentlich voll im Glück und habe es einverkündet, dass sie so viel bekommen haben zu Hause und war da eigentlich voll stolz. Und genau, wir waren dann auf der Couch recht lange. Und dann, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was dann war, aber ich glaube, ich habe dann halt vor dem ersten Aufstehen musste ich dieses grausliche Elektrolytegetränk trinken, was die Andi mir da zusammengemixt hat. Das war so ein extra Rezept für Blutdruckbeschwerden, Frau. Und es war, ich weiß nur noch, das war irrsinnig salzig und sauer und es war so eine Mischung, wo ich ganz schrecklich fand. Und danach noch so Uschi-Suppe getrunken. Das war auch ganz schräg. Aber es hat geholfen, weil ich bin nicht kollabiert. Also das war unsere größte Angst dann, dass ich nach der Geburt kollabiere, weil ich so einen ultra niedrigen Blutdruck hatte. Ich habe da zum Teil 90 zu 60 Blutdruck als normal in der Schwangerschaft. Und es war ja draußen urheiß und ja. Und ich bin dann aber voll fit, bin ich dann duschen gegangen, aufs Klo gegangen und dann ins Schlafzimmer rübergegangen. Und es war eigentlich so, als wäre nichts. Und habe mich dann gleich ins Schlafzimmer gelegt und dort hat dann mein Mann schon vorbereitet gehabt. Der hat uns nämlich beim Bett vis-à-vis bei der Wand hat er uns ein Beamer hingebaut und so, dass wir dort das ganze Wochenbett halt eben nur die ganze Zeit liegen können und ihn anschauen können oder halt mit dem Beamer fernschauen können. Das war toll. Ja.
Sehr gute Idee, den Beamer gleich ins Schlafzimmer stellen.
War toll.
Wie war dann das Wochenbett für dich?
Es war eigentlich total unkompliziert, Gott sei Dank. Also der Zwerg war sehr klein. Der hatte nur 2900 Gramm und dadurch hat ihm halt kein das 50er Gewand selbst drin ist er geschwommen. Und ich war die ganze Zeit so, ja, zum Teil sah er für mich so speckig aus, halt trotzdem, weil er so klein war und halt so eine kleine Speckfalte oder so hatte. Und ich war so, ja, nein, er ist eh voll stabil, aber halt so klein. Und wie ich ihn dann das erste Mal angezogen habe, war ich voll fertig, weil eben dieses 50er Gewand so riesig war. Und dann habe ich auch meine Mama angerufen und ich dachte so, Mama, er ist so klein, er passt nicht mal in 50 rein. Und halt eben, das war schlimm für mich, aber ansonsten hatte ich, also im Nachhinein würde ich mich nähen lassen. Die Andi hat sogar gesagt, sie würde mir empfehlen, aber ich war dann so, nein, dadurch ist nur eine Schürfung, jetzt werde ich schon hinbekommen. Aber das hat so mäßig gebrannt, dass ich das nicht nochmal machen würde. Ich würde es mir wirklich nähen lassen. Und wir haben zuerst allen gesagt, wir wollen 2 Wochen mal niemanden sehen. Aber es war dann so, dass am nächsten Tag, also er ist geboren am 6.9. und am nächsten Tag, am 7.9. hätten Freunde von uns geheiratet. Und wir mussten ihnen halt eben absagen und dadurch haben es alle unsere Freunde schon gewusst. Und die haben uns dann voll das Care-Paket zusammengestellt von dieser Hochzeit mit Hochzeitstorte und alles und haben es uns dann im Nachhinein gebracht. Und da ist dann auch meine Cousine gekommen, ihn sich anschauen und meine Eltern waren auch da. Und meine Schwiegereltern sind dann auch gekommen und das hat aber auch voll gepasst für mich. Und das Einzige, was dann wirklich nur wirklich mühsam war, ist, an Tag 9 oder 10 sind wir evakuiert worden wegen dem Orgelhochwasser, was dann war, von unserer Wohnung. Und da war ich ziemlich fertig, weil da ist die Feuerwehr vor unserer Tür gestanden und wir hatten den ersten Tag sozusagen nur für uns, kein Hebammenbesuch, kein anderer Besuch, sondern echt nur wir drei. Und waren schon voll eingekuschelt und dann ist die Feuerwehr vor der Tür gestanden und hat gemeint, wir müssen in der nächsten Stunde draußen sein. Und ich war so, was nehme ich jetzt alles mit? Keine Ahnung. Ja, ist ja ein 10 Tage altes Baby nicht mal. Genau. Und dann sind wir zuerst zu meiner Mama und von meiner Mama dann zu meinem Papa umgesiedelt und haben dann dort die erste Nacht auswärts gleich geschlafen. Das war sehr, sehr aufregend. Und was bei uns auch sehr aufregend war, ist, der PKU war dann positiv auf eine Erkrankung. Und deshalb waren wir dann im AKH nochmal Blut abnehmen lassen von ihm und so. Und da war er auch, ich glaube, eine knappe Woche alt. Also das war auch viel. Und das wurde dann noch alles sich angeschaut. Und es ist dann eh rausgekommen, dass gar nichts ist. Aber das war dann erst im Dezember Entwarnung. Also das war echt eine lange Warterei.
Okay. Für alle nochmal, die jetzt nicht auf dem Schirm haben, was die PKU ist, das ist diese Fersenstichuntersuchung, die bei den neugeborenen Babys gemacht wird, wo halt so genetische Krankheiten attestet werden.
Genau, Stoffwechselerkrankungen, Hormonerkrankungen, Immunerkrankungen.
Genau. Okay, das klingt echt aufregend. Wie lange wart ihr evakuiert, bis ihr wieder zurück nach Hause in euer Wochenbettnest konntet?
Also die zweite Nacht mussten wir gar nicht mehr auswärts schlafen, aber es war so 1,5 Tage sehr unsicher.
Und eurem Haus, eurer Wohnung ist zum Glück auch nichts passiert durch
das Buch? Nein, das war, man hat geglaubt, dass sich die Decke abgesunken hat. Also wir sind in einem Neubau eigentlich. Und da gab es ein Problem mit der Statik. Und der Statiker musste da erst Entwarnung geben. Und vor lauter Panik halt eben, weil da so viel Hochwasserzeug war, haben sie halt eben gesagt, okay, gut, sie evakuieren lieber. Sie wissen halt nicht, ob das einfach nur eine normale Absenkung ist oder ob das wirklich wegen Wasser ist.
Okay. Genau. Trotzdem viel Aufregung in dieser ersten Zeit. Gab es danach dann eine Zeit, wo sich's ein bisschen beruhigt und stabilisiert hat?
Ja, also es hat dann wir haben uns dann wieder zurückgezogen, immer wieder. Und es hat dann gut gepasst und Gott sei Dank, er war echt das erste Monat war nix. Also er war so brav. Und dann nach einem Monat hat es leider begonnen, dass er schlecht geschlafen hat. Und das hält leider bis heute noch immer an. Aber ich glaube einfach, sein Gehirn explodiert immer regelmäßig mit den neuen Sachen. Und dadurch ist das einfach ganz klar, aber es ist schwer zum Durchhalten.
Ja, und wie ist es mit der Stillbeziehung? Hat das von Anfang an gut geklappt und stillst du ihn jetzt noch?
Ja, also beides. Ich stille jetzt noch immer und es hat von Anfang an gut geklappt. Ich hatte da gar keine Probleme, Gott sei Dank.
Okay. Und du hast ja in meiner Erinnerung recht schnell auch wieder angefangen, Geburten zu betreuen oder vielleicht in meiner Wahrnehmung recht schnell mit einem Stillkind. Wie habt ihr das gemacht oder wie macht ihr das heute noch, wenn du ihn stillst und dann einfach mal lange Zeit weg bist bei einer Geburt?
Ja, also es war dann so, dass im Dezember hat eine ehemalige Frau von mir, wollte sie wieder eine Hausgeburt haben und ich habe sie dann meiner Kollegin eben verwiesen, der Andrea, und gesagt hat so, ich bin selber schwanger, halt so, ich weiß noch nicht, ich könnte vielleicht dazukommen als zweite Hebamme, aber ich weiß halt noch nicht, wie es dann sein wird. Und alle meine Freundinnen haben auch im 3-Monats-Abstand geboren und wollten alle eine Hausgeburt haben und da wäre ich überall eine zweite Hebamme gewesen. Und bei der einen Geburt bin ich dann zu spät gekommen und bin dann halt eben nach 1,5 Stunden wieder gefahren. Also meine eine Frau hat dann so schnell geboren, dass ich dann unten gestanden bin vor der Haustür und gewartet habe, aber das ging sich nicht mehr aus. Und da habe ich sozusagen nur noch das Baby begrüßt, Hallo gesagt und halt eben bin dann wieder heimgefahren, wie mein Mann mich gerufen hat. Und das waren dann nur so 1,5, 2 Stunden, die er da allein war. Und bei meinen anderen zwei Freundinnen ist es dann gar nicht zur Hausgeburt gekommen, weil die verlegt werden mussten, weil die beide Schwangerschaftskomplikationen hatten. Genau. Und dadurch war ich dann doch erst bei der ersten Hausgeburt wieder im Juni, wo ich Haupthebamme war, was auch wieder eine Frau von mir war, genau, die ich betreut habe. Und da war der Kleine dann 9 Monate alt. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Mein Mann hätte zwar alles daheim gehabt fürs Fläschchen und so, aber der hat nicht wirklich gerne aus irgendwas anderem getrunken, außer von mir. Und auch die Geburt war wieder urschnell. Somit war das nie ein großes Thema, wie wir ihn zufüttern oder nicht. Und da hat er ja auch schon gegessen. Genau, also es hat gut funktioniert. Und dann wieder ganz eingestiegen bin ich dann, wie er 10 Monate war, weil dann mein Mann ganz in Karenz war. Genau.
Also ich bin immer beeindruckt von Hebammen wie dir, die mit kleinen Kindern trotzdem sich auf Rufbereitschaft und Geburt einlassen, weil das ja einfach zeitaufwendig auch sein kann. Also danke dir für deine Arbeit auf jeden Fall. Und ja, vielen Dank, dass du uns so ausführlich auf die Geburten, ja, die kleine und die große Geburt mitgenommen hast. Und für alle, die im Bereich Wien wohnen und eine Hausgeburtshebamme suchen, wo kann man dich finden?
Genau. Man findet mich entweder auf Instagram unter Miriam Jackel oder auf meiner Homepage unter miriamshebammeral.at. Und ich betreue Geburten in Schwechat und Wien-Umgebung. Also einfach melden und Bescheid geben.
Genau, das tue ich natürlich alles noch in die Shownotes. Und dann wünsche ich dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Danke dir.
Das waren die Geburtsgeschichten von Miriam. Wenn dir die Folge gefallen hat und für dich etwas Nützliches dabei war, dann teil doch die Folge gerne mit Freunden, Verwandten und Familie. Das hilft mir immer, wenn du den Podcast einfach mündlich weiterempfiehlst. Auch bin ich dankbar, wenn du den Podcast in deiner Podcast-App abonnierst. So werden dir alle zukünftigen Folgen immer automatisch angezeigt. Und es hilft mir auch, dass ich in den Rankings der Podcast-App höher rutsche, je mehr Abonnentinnen ich habe. Und dann wird der Podcast einfach mehr Menschen angezeigt. Und natürlich freue ich mich auch immer über Bewertungen, über Sternebewertungen, und bei Apple Podcasts kannst du mir auch noch 2, 3 Sätze dazu schreiben, warum dir der Podcast gefällt, oder bei Spotify direkt unter der Folge einen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.